Da lag ich also, hellwach um Mitternacht und versuchte mich nach einem Traum über einen Sturm, ein paar Schlangen und Larrabee zu beruhigen. Der alte Sigmund hätte dazu sicher etwas zu sagen gehabt. Ich versuchte es mit tiefer Atmung, dann mit einer Entspannungsübung, die bei den Zehen anfing. Keine Chance. Die Nerven zum Zerreißen gespannt, stand ich auf und ging zum Fenster. Zwei Etagen unter mir lag der Grund um mein Stadthaus herum, dunkel und still da. Nur ab und zu bewegte sich schlaff ein Blatt in einem gelegentlichen halbherzigen Windstoß. Ich wollte mich schon wieder abwenden, als ich aus dem Augenwinkel heraus das Flackern einer Bewegung neben der Kiefer im vorderen Garten meines Nachbarn bemerkte. Ich starrte hin und meinte, eine Silhouette zu erkennen. Stämmig. Männlich? Auf dem Grund von Sharon Hall um Mitternacht? Mit schneller schlagendem Herz kniff ich die Augen zusammen. Die Silhouette war mit den Schatten verschmolzen. War da überhaupt jemand gewesen? Neugierig geworden, zog ich alte Shorts aus der Wäsche, schlüpfte in meine Nikes und ging nach unten. Ich hatte nicht vor, den Kerl zur Rede zu stellen, falls es ihn überhaupt gab. Ich wollte nur herausfinden, warum er um diese Uhrzeit um mein Haus herumschlich. In der Küche schaltete ich die Alarmanlage aus und trat durch die Hintertür auf meine Terrasse. Das Wetter war mehr als Dixie warm, die Luft heiß und stickig, das Laub so schlaff und entmutigt, wie es von oben ausgesehen hatte. Da ich keinen Herumtreiber sah, umkreiste ich das Haus. Niemand. Ich ging einen der Pfade entlang, die das Gelände durchkreuzten. Es hatte geregnet, als ich um 10 meine Mikrowellenpizza gegessen hatte, und die Feuchtigkeit hing noch immer schwer in der Luft. Pfützen glänzten schwarz auf dem Kies und wurden gelb, als mein verschwommener Schatten und ich unter höllisch heimeligen, von der Feuchtigkeit verzerrten Kutschenlaternen hindurchgingen. Der winzige Teich war ein schwarzes Loch. Fransig, wo das Wasser den Rand berührte. Trübe Schatten glitten über die Oberfläche. Still, sich ihrer heiklen Lage bewusst. Die Hausbesitzervereinigung führt einen endlosen, oft kreativen Kampf gegen sie, doch wie die Abschreckungsmaßnahmen auch aussehen mögen, diese Gänse kommen immer wieder zurück. Ich kam an einer Lego-Form vorbei, von der ich wusste, dass es ein kleiner Pavillon war, als ich jemanden hörte. Nein, er spürte. Ich blieb stehen. Spähte. Ein Mann stand in dem Schattenfleck im Inneren des Pavillons. Der Kopf war gesenkt, das Gesicht nicht zu sehen. Von mittlerer Größe und Statur. Sonst konnte ich kaum etwas erkennen. Bis auf zwei Dinge. Erstens, ich kannte ihn nicht. Er war kein Anwohner und ich hatte ihn auch noch nie als Besucher gesehen. Zweitens trug der Mann trotz der erdrückenden Hitze einen Trenchcoat. Als er einen Arm hob, vielleicht um auf die Uhr zu schauen, leuchtete der Stoff in der Dunkelheit hell auf. Ich schaute nervös über die Schulter. Scheiße, warum hatte ich mein Handy nicht dabei? Ganz einfach, es hatte keinen Saft. Mal wieder. Schön. Warum hatte ich nicht wenigstens das Terrassenlicht eingeschaltet? Sollte ich heimgehen und die 311 anrufen, um einen Herumtreiber zu melden? Oder die 911? Ich drehte mich um. Der Pavillon war leer. Ich schaute den Pfad in beiden Richtungen entlang, nach links, nach rechts. Der Mann war nicht da. Aus dem Dunst wurde wieder Regen. Apathische Tropfen suchten Halt auf meinem Gesicht und den Haaren. Zeit, wieder reinzugehen. Plötzlich sah ich jenseits der runden Einfahrt ein graues Flackern. Erst da, dann verschwunden. Adrenalin schoss mir durch den Körper. Hatte es Trenchcoat auf mich abgesehen? Kundschaftete er Sharon Hall aus? Wenn nicht, was tat er dann hier im Regen mitten in der Nacht? Und warum so verstohlen? Oder war mein Argwohn etwa nur ein Produkt der Paranoia, noch ein Geschenk meiner überstrapazierten Stressbelastungskurve? So oder so, ich war froh, dass ich das Pfefferspray von der letzten Joggingrunde noch in der Tasche meiner Shorts hatte. Unerwünschte Bilder von Larrabees letzten Augenblicken blitzten mir in den Kopf. Die grau-grüne Blässe seiner Haut, das teilnahmslose Piepsen der Monitore, die ihre blutleeren Spitzen und Täler aufzeichneten, die kreischende Stille, als das Piepsen aufhörte. Später, in einem Verhörzimmer, das nach Schweiß und Angst roch, die lümmelnde Gleichgültigkeit des hirnamputierten Junkies, der meinem Chef die Geschosse in den Bauch gejagt hatte. »Stopp!« Hatte ich das laut gerufen? Oder nur in meinem Kopf? Meine Schritte wurden schneller, knirschten weich in der Stille. Eine ganze Minute, dann eine Gestalt im Trenchcoat weit oben, wo der Pfad in einem Anwohnerparkplatz mündete. Der Mann hatte mir den Rücken zugewandt und bewegte sich mit einem merkwürdig pendelnden Gang. Plötzlich kamen von überall her Geräusche angeschossen. Das Rascheln von Blättern, das Knirschen von Ästen, brechende Zweige, nächtliche Kreaturen? Trenchcoats durchgeknallte Kumpels auf der Suche nach mehr Meth? Ich hatte keine Wertgegenstände bei mir. Kein Geld, keine Uhr. Würde sie das wütend machen? Oder waren die Geräusche nur eine Erfindung meiner überreizten Nerven? Ich tastete nach dem Spray an meiner rechten Hüfte, spürte die Dose, pink und fies. Ein Molekül der Summe, die ich dafür hingelegt hatte, ging an die Brustkrebsforschung. Kurze Unentschlossenheit. Sollte ich mich nach Hause trollen, den Pfad weitergehen und den Mann beobachten? Ihn auf dem Parkplatz zur Rede stellen? Dort standen Straßenleuchten, die zwar überfordert waren, aber ihr Bestes gaben. Ich wurde langsamer. Trenchcoat war nur noch 10 Meter vor mir. Genau in diesem Augenblick beschloss mein Hirn, ein Blockbuster-Szenario abzuspulen. Wenn ich dem Mann zu nahe kam, würde er ein Messer ziehen und versuchen, mir die Kehle aufzuschlitzen. Jesus Christus! Warum ließ ich mir von diesem Kerl eine solche Angst einjagen? Bei der Arbeit ist mir schon Schlimmeres begegnet als ein Kerl, der sich anzieht wie Bogey in Casablanca. Kriminelle Biker, die Köpfe und Hände ihrer ermordeten Rivalen mit Kettensägen abtrennen. Macho-Arschlöcher, die ihre verängstigten Ex-Frauen verfolgen und erdrosseln. Betrunkene Schläger, die ihre zappeligen Babys gegen die Wand knallen. Dieses Pack bringt mich nicht davon ab, mich auf meine Arbeit zu konzentrieren. Ganz im Gegenteil. Es inspiriert mich zu noch härterer Arbeit. Warum dann das Drama wegen eines bemäntelten Mannes? Warum dieses Gefühl der Bedrohung? Ich bezweifelte, dass dieser Kerl ein Verrückter war. Er ein harmloser alter Kauz, der empfindlich auf Feuchtigkeit reagierte. Wie auch immer, ich war es den Nachbarn schuldig, der Sache auf den Grund zu gehen. Ich würde die Hecke als Deckung benutzen und ihm eine Weile folgen. Wenn er sich verdächtig verhielt, würde ich die Polizei rufen. Ich zwängte mich durch eine Lücke in den Sträuchern, ging auf der anderen Seite ein paar Meter und blieb dann stehen, um den Parkplatz zu überblicken. Der Mann stand unter einer der überforderten Laternen. Er hatte das Kinn erhoben. Die Gesichtszüge waren nur als dunkle Flecken in einem verschwommenen weißen Rechteck zu erkennen. Mir stockte der Atem. Der Kerl starrte mich direkt an. Oder doch nicht? Nervös drehte ich mich zu der Öffnung in der Hecke um. Fand sie nicht mehr. Zwängte mich dort hinein, wo die Dunkelheit weniger dicht wirkte. Die Lücke war schmal, kaum vorhanden. Zweige und Blätter streiften meine Arme und Haare. Skelettfinger, die mich festhalten wollten. Mein Atem klang lauter, verzweifelter, als würde ich mich von der dichten Vegetation eingesperrt fühlen. In der Luft hing schwer der Geruch von nasser Rinde, feuchter Erde und meinem eigenen Schweiß. Ein letzter Meter, dann war ich frei und eilte zum Teich zurück. Nicht auf dem Weg, den ich gekommen war, sondern eine andere Route, eine schattige, geschützte. Fast unmerklich schlich sich eine neue Note in die Geruchsmischung. Ein vertrauter Geruch. Einer, der einen neuen Ansturm von Adrenalin auslöste. Mir stach der Gestank verwesenden Fleischs in die Nase. Unmöglich. Und doch war er da, grell und kalt wie die Bilder meiner Träume. nachdem ich mich um ein Gebüsch aus Azaleen